Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener. So, auf geht's. Andreas, schön, dass wir uns mal wieder zu einer neuen Folge treffen. Ich sag erstmal Hallo.
Hallo Markus, ich bin ja total gespannt, wie der Tag heute so verläuft. Markus, mir kommt das so vor, als wenn wir heute nicht ganz allein sind.
Genau, wir wollten ja unbedingt mal wieder einen Gast in unsere Folge mit einladen. Und wer passt da besser als mein BI-Think-Talk-Partner Arthur?
Ja, hallo. Schön, dich auch mal im anderen Format akustisch zu hören und auch den Andreas, den ich tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal so live sehe. Zwar am Bildschirm, aber synchronisiert.
Das ist doch mal was Feines. Wir haben uns tatsächlich schon mal getroffen, Arthur, soweit ich mich dran entsinne. Das war bei Powerbreak, als noch die Katrin das Ganze gemacht hat. Ja. Und da habe ich auch den Markus kennengelernt.
Richtig.
Da hat das Ganze mal angefangen und du bist weiterhin auf der Liste. Wir haben dich noch nicht gestrichen.
Ja, gehabt. Ihr habt damals die Tools zur Planung vorgestellt in Power BI. Gibt es immer noch. Ja, das stimmt.
Aber wenn wir schon mal bei Formaten sind, das passt sehr, sehr gut, weil ich habe mal versucht zusammenzustellen, wo man den Arthur überall findet. Und ich finde, der Arthur kann auch gerne mal ein paar Kommentare dazu geben und uns mal so ein bisschen mitnehmen, was er da alles so macht. Also das Erste, was mir einfällt, ist Power BI User Group Berlin, Arthur. Das machst du schon eine ganze Weile, oder?
Ja, das war tatsächlich mein erstes Community-Format, also damals auch noch vor Ort. Genau, das ist schon vor Corona, länger vor Corona, so ungefähr seit 5 Jahren habe ich dann die Gruppe übernommen.
Übernommen?
Von? Ja, also davor waren eben andere Organisatoren, das Imke Feldmann hat es damals gegründet. Ich hatte aber schon mit ihrem Nachfolger dann zu tun, der dann auch langsam auch keine Zeit mehr hatte und das in die nächste Generation übergeben hat. Inzwischen habe ich ja auch den Ben Ferry dann auch nachgezogen, der auch viel aktiver ist bei der Organisation als ich. Und so läuft das ja. Das ist ja auch Community, auch mal weitergeben.
Ja, ich bin immer erstaunt, welche bekannten Namen doch dann immer wieder dahinter stecken und wer so den Staffelstab immer weitergibt. Weil du dich ja auch dann wieder in die nächste Gruppe reingebracht hast, nämlich dem TDWI-Themenzirkel Self-Service and Analytics. Da bist du ja auch sehr aktiv. Und ich habe ja letztens erfahren, ich war mir gar nicht so sicher, ist das Buch schon draußen oder arbeitet an eine neue Auflage? Ihr habt da doch so ein Buch in Arbeit.
Genau, also wir haben ein Buch, das ist noch in Arbeit, so ein richtiges Sachbuch. Bisher haben wir ein E-Book veröffentlicht, das gibt es schon fast ein Jahr mit 6 Kapiteln. Und das wollen wir aber kontinuierlich auch leben. Also der Themenzirkel ist ja etwas anders, ist ja auch softwareneutral, das fällt mir schwer, aber geht dann irgendwie trotzdem. Da reden wir eher allgemein über Themen und über auch Alltagsprobleme, die mit Daten zu tun haben. Und wenn jemand Zeit hat, versuchen wir das Wissen dann auch in ein Buch zu packen.
Ja, cool. Ja, themenneutral, gutes Stichwort, weil seit wann machst du eigentlich die deutschen Kommentare zu den Power BI Desktop Updates?
Das müsste, wow, da hast du mich jetzt aber erwischt. Ich glaube, müssten bald 4 Jahre sein. Es war auf jeden Fall ein Mai, wo ich damit angefangen habe und auch schon spürbar vor der Pandemie.
Und was hat dich dazu bewegt?
Tatsächlich, also erstmal natürlich auch die Idee, dass ich da auch ein bisschen was bei YouTube für die Sichtbarkeit tun müsste und dann von den Formaten, ich hatte schon bereits Tutorials gemacht und da war aber die Idee, so durch Aktualität etwas zu bringen, dann habe ich auch geschaut, okay, es gibt diese Update-Videos noch nicht auf Deutsch und die von Microsoft sind eben auch sehr lang und auch mit teilweise mit Features, die mich wenig interessieren, wie zum Beispiel alles, was Premium ist. Ja, und dann habe ich einfach damit angefangen, auch um mir selber auch Druck zu machen, dass ich da am Ball bleibe, weil das ein oder andere Mal hatte ich bei Power BI tatsächlich so ein Aha-Erlebnis, dass ein Update mich wirklich akut im Projekt gerettet hat, weil irgendeine Anforderung dann doch umzusetzen ging. ja, habe ich bisher, bis auf ein paar urlaubsbedingte Verzögerungen so, Juni-Update im Juli erst aufgenommen und so, hat das auch ganz gut geklappt.
Ja, ich weiß, ich habe es damals auch geguckt, hatte auch die Idee, ein deutsches Format zu dem Power BI Update zu machen und dann habe ich deins gesehen und habe ich gesagt, okay, erledigt für mich. Und seitdem gucke ich deine Power BI Update Videos, weil die ja wirklich kürzer sind und ja irgendwie gefühlt angenehmer, weil nach hinten raus verschiedenste Sachen, die mich auch nicht interessieren, da finde ich es immer ganz gut, wenn du das schon mal aufbereitet hast, deswegen freut mich das sehr. Dann habe ich unseren gemeinschaftlichen Talk dabei. Das müsste dann während der Corona-Zeit gewesen sein, wo wir das gestartet haben und ist ja jetzt auch immer noch aktiv. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so tief reinzugehen, weil ich habe gesehen, du hast ja dann noch wieder ganz viele kleine Spin-offs gemacht. Zum Beispiel hattest du diesen Data-Tech-Talk schon wieder jemanden gefunden.
Ja, der läuft, genau, Data-Tech-Talk, das war auch während der Corona-Zeit mit einem älteren Bekannten von mir, dem Jens Horstmann, wo wir allgemein über Daten gesprochen haben und übergreifend.
Dann hast du die Plattform für die Power BI Tools gegeben.
Genau, das läuft auch weiter mit dem Matthias. Sagt er zwar deutlich mehr als ich, aber so ist das dann in der Regel. Es ist auch ein englischsprachiges Format und da, wo regelmäßig eben entweder News aus den Tools oder so ein bisschen entwicklerorientierte Sicht auf die Dinge gegeben wird.
Genau, dann auch ein sehr cooles Format, was ihr gestartet habt, Data-Driven Mittelstand mit den Dennis.
Genau, stimmt, der Dennis Hofstetter. Das auch eben, so wie es so ist, aus der Community, so aus einem LinkedIn-Kommentar entstanden. Ja, wir könnten ja mal drüber sprechen, wie das im Mittelstand in der Umsetzung ist. Mittelstand ist ja auch da, wo ich unterwegs bin mit BI. Und dann ist ja einfach so das eine zum anderen gekommen. Auch schon vierte Ausgabe jetzt.
Dann hast du dir auch noch den Christoph Hein geschnappt. Und hat es dann eine Serie gemacht zu Themen 1 und Power BI. Und dann gehen wir sofort weiter.
Soll nicht nur um mich gehen hier.
Ja, wobei es ist interessant, weil die ganzen Themen werden sich ja gleich wiederfinden. Dann dein Power BI Deep Dive auch nochmal mit Michael Tenner zusammen. Also man sieht, du bist ganz schön umtriebig bei den ganzen Thematiken und hast auch die Community eigentlich relativ gut im Griff. Aber wir haben ja im Vorfeld uns schon ein bisschen ausgetauscht gehabt und mal überlegt, was es so an Themen geben könnte. Und ich würde mal eigentlich tatsächlich mit deinem Werdegang anfangen wollen. Und da hast du ja den Vorschlag gemacht, Power BI vom Einsteiger zum Power BI Profi ohne BI-Vorwissen. Wie war das denn, dein Einstieg? Und danach gebe ich auch mal dem Andreas das Wort.
Genau, stimmt. Ja, also die Idee dahinter ist ja, weil wenn man so die Power BI Community anschaut und verfolgt, da gibt es ja so die unterschiedlichen Fraktionen, eben einen recht großen Cluster, der mehr so die Datenbanker sind, also die ist schon lange da irgendwie in diesem Umfeld, SQL Server, Analytics, das alles, also Alteingesessene, die wirklich von den Daten her kommen. Und dann gibt es noch einen Cluster, Leute, die eher aus der Excel-Welt kommen, eher so mit Controlling-Hintergrund, eher so Tool-orientiert. Ich würde mich jetzt keiner der Gruppen so richtig zuordnen, weil ich von der Ausbildung Informatiker auch bin und habe auch Datenbanken mal gelernt, allerdings dann im Arbeiten nicht wirklich benutzt. Also ich war IT-Auditor und habe dann eben so mit diesen IDEA und ACL-Tools, was so die Wirtschaftsprüfer für Datenanalyse nutzen, viel schlechter als BI-Tools, ja, dann gearbeitet und kam danach über die Beratung wieder zu den Daten. Also quasi mit IT-Wissen, aber halt weder dieser Erfahrung in Datenbanken, die manche haben, noch mit wirklich ganz harten Excel-Skills. Also ich habe schon eher versucht, Alltagsprobleme dann schnell lieber in Access statt Excel zu lösen oder mit irgendwelchen programmierten Skripten, weil mir das immer suspekt war mit VBA und irgendwie steckt das in der Excel-Tabelle mit drin und dann dieser hässliche Editor mit dem VBA-Code. Und deshalb habe ich Power BI tatsächlich aus meiner Sicht relativ wenig voreingenommen gelernt, weil das für mich ja ziemlich viel war dann doch neu, trotz der Erfahrung. Wie war es denn bei euch eigentlich? Damit Andreas auch mal was sagt.
Wie soll ich das jetzt sagen? Ihr habt ja schon viele Fragen auch gelöst. Was mich total interessiert ist, du sagst ja vom Einsteiger bis zum Profi hin. Ich hatte gerade letztens wieder ein schönes Erlebnis. Ich nehme meinen Sohn da mal als Beispiel. Wenn mein Sohn zur Tür reinkommt und eine Frage zum Thema erster, zweiter und dritter Normalform hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste mich ganz kurz vom Lachen erholen, weil es dann doch wieder trifft. Umso erstaunlicher finde ich das, Arthur, dass du aus der Welt kommst. Du hast es gelernt, aber viele kommen ja auch zur Tür herein und sagen, wie sieht's eigentlich mit diesen Power BI ohne Datenbanken? Da hatten wir ja auch schon mal eine Folge, wo wir über das Thema gesprochen haben, Data Warehouse oder nicht. Ich weiß, du hast da auch eine Meinung zu, und ohne, dass wir dich ständig mit Fragen löchern, wie Markus sagen würde, ich tue es jetzt trotzdem. Wir wollen natürlich wissen, wie ist denn so deine Meinung dazu? Power BI ohne Datenbanken, geht das, muss das sein oder besser doch mit einer?
Ja, also wenn man natürlich die Wahl hat, und da bin ich eigentlich bei eurem Talk, der war tatsächlich sehr spannend, und bin da auch Markus Meinung irgendwo, wenn es mitgeht, ist es natürlich immer besser, eine Zwischenschicht zu haben. Aber in der Praxis, also da, wo ich auch unterwegs bin, auch so Gastronomiebetriebe und mittelständische Hotels, da ist dann oft auch die Entscheidung, man legt sich schnell mal ein Power BI zu und baut so ein MVP-Produkt, was schon funktioniert, kann das dann erstmal in einem Free-Account in meinen Arbeitsbereich veröffentlichen und testen, und erst danach werden überhaupt die Pro-Lizenzen angeschafft. Also da redet man nicht über irgendwie erstmal die Datenbank anlegen, sondern Power BI übernimmt da wirklich die Funktionen der ETL-Schicht genauso wie des Zwischenspeichers und bis hin zur Visualisierung. Also wirklich so ein Full-Stack-Tool im Kleinen bis hin zu Archivierungsfunktionen, dass abgehängte Dataflows ohne Aktualisierung dann irgendwie Vorjahre aus Kassensystemen beherbergen und dann bereitstellen.
Ja, wobei ich es auch wieder sehr spannend finde, weil wir müssen uns ja auch wieder hier ein bisschen differenziert betrachten. Das eine ist ja die Datenbank als Vorsystem, also wirklich da, wo meine Daten herkommen. Und dann gibt es nochmal dieses Data Warehouse-Thema, wo ich mir eine Datenbank-Zwischenschicht schaffe, wo ich die Daten aufbereite, bis dann eben zu meinem BI-Modell. Und du bist tatsächlich einer der Kandidaten, den ich immer mehr mit Webservices in Verbindung bringe in Vorsystemen als mit Datenbanken, wobei bei mir es eben gefühlt sehr viel Datenbanken sind, und es gibt andere, die erzählen mir noch, dass auch die Welt rund um Excel-Datenquellen und daraus ein Datenmodell aufbauen auch nicht so klein ist da draußen. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Wir haben ja eben gehört, mit wem du dich alles so rumtreibst. Was ist deine Wahrnehmung da draußen?
Ja, also praktisch ist es auch so, dass ich meist wirklich mit Web-APIs arbeite. Also das bedingt natürlich auch eben dadurch, dass ich jetzt bei einem Softwarehersteller bin, der in der Cloud ist, in der Scopvisio AG, und wir auch gar nicht unsere Kunden in die Datenbank lassen, sondern eben APIs bereitstellen, über die wir dann an die Daten kommen. Und ja, das ist eine andere Art des Zugriffs, geht ja mit Power BI auch über Web. Und deswegen ist das für mich tatsächlich die Mehrheit der Datenquellen. Und nicht Datenbanken habe ich aber natürlich genauso dann auch zu tun bei Kunden, weil es ist ja selten ein System die Quelle. Aber kann auch bestätigen, Power BI geht auch ohne. Also rein API-basiert, Excel auch, also die klassischen Plandaten in SharePoint, die dann irgendwo liegen. Auch das ist typisch Mittelstand und wird auch so schnell nicht weggehen.
Gut, aber ihr wisst, das haben ja relativ viele, und auch das Thema Excel tritt zum Beispiel bei mir seltenst auf, aber ich habe viele Kollegen, die relativ oft damit zu tun haben, gerade im Fachbereich Finanzen, nenne ich das mal, die ganz oft mit den Planungsthemen arbeiten. Aber gerade wenn du solche Themen hast wie, ich nenne es mal, unvollständige Strukturdaten aus mehreren Produkttabellen irgendwas zusammenfügen. Also ich habe so das Gefühl, da geht es mir mit einer Datenbank deutlich leichter von der Hand, wäre natürlich schöner, aber trotzdem kann ich das Excel ja nicht verteufeln. Aber was mir eigentlich wichtig war, wirklich erstmal so die Abgrenzung. Wenn du sagst, du hast relativ wenig mit dem zu tun, weil deine Kunden das so in der Form nicht hergeben und die Web-API wird natürlich dann von dir auch viel eingesetzt. Kommt bei uns nicht so oft vor, aber kommt vor. Meistens ist es eher eine Mischform von jedem etwas. Was mich aber dabei wirklich eher umtreibt, ist, macht es denn bei dir der Fachbereich dann wirklich selbst oder ist es immer wieder so eine IT-Aufgabe? Haben wir ja auch oft, Markus, als Thema gehabt. Wo bewegt sich das denn bei dir? In welchem Umfeld bist du da eher?
Also schon sehr viel mehr beim Fachbereich, weil tatsächlich die Web-API ist ja etwas, was theoretisch ein Endanwender auch benutzen kann. Und mit meiner Hilfe tun die das auch. Also da muss jetzt nicht irgendwie was freigegeben werden, sondern solange alles in der Cloud ist und ich eigentlich mit dem System des Kunden überhaupt nichts zu tun habe, ist ja für mich der Idealfall. Das ist die schönste Welt, weil man kann von jedem Ort der Welt Support leisten, man kann schnell mal was testen, braucht eben nur den Benutzer und die Anmeldung, aber jegliche Infrastrukturthemen, also die waren mir sowieso als ITler immer am fremdesten. Irgendwie seit man bei LAN-Partys nicht mehr den Switch konfigurieren muss, habe ich da versucht, mich von Infrastruktur auch möglichst fernzuhalten.
So, das heißt also, du sagst, die Web-APIs sind gar nicht mal so schwer zu handeln, weil ich kenne es immer gefühlt, das ist immer ganz komisch, jedes Web-API benutzt eine andere Authentifizierung, jede Web-API nutzt ein anderes Format. Mittlerweile hat sich dieses JSON-Format sehr gut durchgesetzt. Vorher hatte man irgendwelche XML-Strukturen. Ich wüsste gar nicht mal, ob ich mit Power BI überhaupt auf eine SOAP-Schnittstelle zugreifen könnte, habe ich selber noch gar nicht gemacht. Aber du sagst, du kommst da relativ gut mit klar, was da draußen vorherrscht. Oder würdest du sagen, die sind nicht alle so sauber?
Nee, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Vielleicht habe ich da jetzt schon das etwas übersprungen gedanklich, weil natürlich der Part Datenmodellierung und Aufbereitung schon ganz anders ist als bei der Datenbank. Also bei der Datenbank, die kannst du im Zweifel als Direct Query auch nutzen und hast dann gar nichts mit der Modellierung zu tun. Bei Web-APIs muss man auf jeden Fall, also nicht selten muss ich dann Dimensionen rausschälen aus einer großen Faktentabelle, um dann irgendwie zu einem Sternschema zu kommen, weil die API einfach eine Riesentabelle ist. Das kommt genauso vor wie eben das Zusammenführen verschiedener Quellen und dann eben, dass die Schlüssel zueinander passen und solche Berechnungen, also deswegen ohne Power Query und da gewisse Skills geht's natürlich nicht. Was ich damit nur meinte, es spielt sich ja schon auf einer gewissen Business-Logik ab. Das ist nicht mehr Infrastruktur, sondern das ist für mich die logische Schicht. Und Modellierung ist da schon ein ganz wichtiger Part.
Aber die Frage, die sich bei mir immer stellt, wenn das der Fachbereich macht, Arthur, geht Ihnen das gut von der Hand, dass Sie das Thema, dass ich Strukturen benötige, dass es auch ein gewisses Schema da gibt, du sprachst schon über Star-Schema, vielleicht auch Snowflake oder ähnliches. Ist denen das wirklich, fällt ihnen das leicht oder ist das wirklich ein schweres Verständnis, was man auf der anderen Seite erzeugt? Oder anders gefragt, erzeugt man damit auch Spaß auf der anderen Seite, wenn sie sehen, dass sie natürlich Ergebnisse erzielen? Darauf will ich hinaus.
Ja, es hängt vom Gegenpart ab. Also der größere Spaß ist natürlich, wenn im Frontend, wenn dann das Modell da ist und die Leute sehen, wie schnell dann eben das übliche Power BI halt Measures und mal schnell etwas visualisieren, dass das einfach super funktioniert, ist natürlich der größere Gewinn. Es gibt auch Kunden, die dann auch eben Power Query dann sehr stark im Self-Service nutzen, aber im Regelfall ist das schon so ein begleitendes Coaching. Das sind ja auch Kunden, die können jetzt nicht mal eben eine Woche aus dem Tagesgeschäft und den Report erstellen, sondern das ist eher eine Begleitung über Monate, wo wir hin und wieder mal zusammensitzen und die nächsten Schritte angehen und wirklich so stückchenweise lernen die Leute dazu. Also da hilft es natürlich, dass Power Query schon eine sehr Excel-ähnliche Oberfläche hat und da vieles geht, dass Power BI im Frontend auch relativ benutzerfreundlich ist. Andreas, es ist nicht immer nur Spaß und gerade dann die Fehlersuche und wenn man dann wieder abspringen muss und irgendwo gucken, okay, wo ist wieder irgendwie 31. Februar eingetragen worden und deshalb crasht das ganze System, passiert, kann auch frustrierend sein. Deswegen ist so dieses ganze Support und Service auch ganz wichtig, um einfach die Fachabteilungen dahin zu bringen.
Jetzt mal eine andere Frage, auch wieder Richtung Web-Services. Vielleicht da hast du ja einen coolen Tipp für mich da, weil gefühlt ich immer wieder das Problem habe, dass wenn ich Web-Services benutze, die so ellenlangsam sind, weil Power Query ist ja Abfrage. Also wie es sagt, jede Veränderung, jede Transformation, die ich mache, geht dann wieder Richtung Quelle und diese Web-Services, die senden mir dann wieder die ganzen Daten zu und so richtig folden tut das alles nicht. Also die Abfrage wird nicht unbedingt direkt bei der Quelle reduziert, sondern werden erstmal alle Daten übertragen. Und wenn du dann sagst, du hast eine riesenbreite Tabelle und musst daraus deine Modellstrukturen rausschälen, hast du da einen Trick? Cachst du das irgendwie? Gibt's da Lösungen?
Ja, praktisch würde ich das so machen. Also erst auf der Quellenebene, meist gibt es die Möglichkeit, entweder in der API selbst oder über einen Filter beim Zugriff, das einzustellen, einfach nur einen kleinen Zeitraum zu nehmen, dann eben die Modellierung zu machen und dann, wenn es viel ist, lagern wir das zusammen mit dem Kunden dann schnell in einen Dataflow aus und nutzen dann nur noch den. Weil dann ist man halt unabhängig, dann laden wir nur. Der Dataflow ist zwar auch groß und sperrig, aber trotzdem das Arbeiten in dem ganzen Power Query Editor ist halt einfach viel schneller und angenehmer, als wenn man die, also einige Aufbereitungsschritte dann noch dort hätte. Also hat gerade bei OData-Datenquellen zum Beispiel, wie sie Jira hat, ist ja auch ein beliebtes System, da sehr geholfen, im Dataflow dann die 500 Spalten einzuschränken auf 20 und ein paar andere Aufbereitungen zu machen, die Primärschlüssel anzugleichen und erst danach quasi etwas Fertigeres als Dataflow dann in Power Query zu nutzen.
Aber das klingt doch trotzdem ganz spannend, oder? Wenn der Kunde das aus deiner Sicht immer so mitträgt und mitmacht, also viele Controller haben da ja auch Spaß und erinnert euch nur an Lars, der ja auch aus einer anderen Historie in diese Sache reingegangen ist. Ich finde das ja trotzdem spannend, weil diesen Thema Web-Services trifft man bei uns nicht ganz so oft. Ich weiß, dass wir da auch den einen oder anderen Kunden haben, aber für mich, ich will das jetzt nicht thematisieren zu stark, aber das war immer so ein bisschen sperrig, weil Web-Services ja nicht gerade für große Datenmengen bekannt und berüchtigt sind, sondern eher für eine, ich sag mal, überschaubare Anzahl von Zeilen und Spalten. Deswegen frage ich mich ja immer, wie viel Daten haben wir denn da so? Ist das so riesig oder ist das so handelbar für dich, dass das überhaupt kein Thema ist?
Ja, es sind schon, also wenn ich das vergleiche mit Datenbanken, also die allergrößten Kunden bei mir, die über Webservices zum Beispiel Buchungsdaten, so klassische Massendaten, das ist so im Bereich von bis zu 10 Millionen, also größere habe ich dann auch nicht mehr. Und auch das ist je nach Breite der Tabelle, also ein Kunde, der eine Gastrokasse hat, die auch nur über Web-API abrufbar ist oder am besten über Web-API, ist ja immer noch besser als ein PDF- oder CSV-Export dann so zu nutzen, da haben wir das auch so gemacht, dass die Vorjahre wirklich ein toter Dataflow sind und das aktuelle Jahr sich nur aktualisiert. Da muss eben einmal im Jahr ein Parameter geändert werden und dann läuft es wieder aktuell. Ist eben ein Kompromiss, um einfach nicht die Vorjahre jedes Mal neu mitzuladen.
Also bei mir ist es ja so, durch meinen Arbeitgeber selber bin ich ganz stark auf diesem Business Central Weg unterwegs, also in der Microsoft-Welt. Aber bei dir höre ich jetzt so verschiedenste Datenquellen raus. Du bist ja wirklich auch da wieder ein bunter Hund. Was hast du gerade alles schon erwähnt? Ein Kassensystem, du hast eure eigene ERP-Lösung oder Gastro-Lösung erwähnt, du hast Jira erwähnt. Was sind denn noch so Quellen, mit denen du dich auseinandersetzt? Einfach mal, um mal so einen Überblick zu bekommen.
Gut, die wesentlich häufigen habe ich natürlich genannt. Natürlich wäre noch zu ergänzen eben Dokumentenmanagement mit Excel oder CSV-Dateien, also unser eigenes, aber auch SharePoint, wo dann zum Beispiel, also Dativ-Buchhaltung kommt irgendwie immer mit. Dativ kann man aber nicht direkt anzapfen. Deswegen gibt es Kunden, die haben sich dann mit dem Steuerberater geeinigt, dass die einfach monatlich die SUSE in SharePoint ergänzen und die Datenquelle dann auf den SharePoint geht und die Zahlen einfach mit hinzuzieht. Das ist durchaus üblich, genau eben Gastrokassen habe ich bereits erwähnt. Dann gibt es so ein paar so eher so kleine nützliche APIs, die nicht Daten im eigentlichen Sinne sind, aber zum Beispiel ein Feiertagskalender über eine Web-API mit reinzuziehen. Auch das gibt es. Genau, SAP habe ich aber auch mit zu tun gehabt. Also das ist ja auch irgendwie eine Datenbank, aber eben keine so klassisch relationale Datenbank, die man da bekommt. Und ja, auch etwas, was dann erstmal in Form gebracht werden muss. Also SAP-Datenquellen könnte man aus meiner Sicht auch nicht mit Direct Query irgendwie sinnvoll nutzen.
Ja, ich glaube, bei SAP ist es nicht das SAP-BW, was man da sowieso abfragt. Also man fragt ja im Prinzip schon da die analytische Datenbank von der SAP ab und gar nicht diese darunterliegenden Bewegungsdaten. Da gibt es ja meistens dann noch irgendwelche Drittanbieter, ich glaube der Theobald heißt er, ne? Theobald Connector, mit dem man dann die Tabellen exportieren kann in eine gute alte Microsoft SQL-Datenbank und dann abfragen kann. Man merkt schon, ich habe meine Vorlieben.
Ja, also wenn du die Möglichkeit hast, das vorzubereiten, also ich finde zum Beispiel Oracle-Datenbank ist immer, hat immer was mit irgendwas on-premise installieren zu tun und da habe ich die Kunden bisher dazu bewegen können, dann doch lieber das Ganze in SQL-Server erstmal zwischenzuspeichern. Genauso wie auch einige andere unstrukturierte so Telefonvertriebssysteme und so. Also nicht jede API nehme ich dann auch tatsächlich so. Es ist ja auch dann so Kosten-Nutzen-Abwägung.
Aber gerade wenn man so diese ganzen Quellen, die du da erwähnt hast, und gerade SAP ist es ja, was nicht unbedingt immer ganz leicht ist, was ich total spannend finde über alles das, was du so sprichst, das hört sich so leicht und flüssig an. Und wenn du das Thema hast, ist das denn alles fast ohne Coding zu machen? Das tragen die alle wirklich gut mit oder kommst du wirklich fast ohne Coding bei sowas aus?
Nein, das ist, würde ich nicht sagen. Also tatsächlich ist der M-Code, je nachdem, es ist ja auch, ich sage jetzt auch so leicht Gastrokasse, auch da gibt es ja eben unterschiedliche. Es gibt halt die eher geschmeidigen, die dann irgendwie in JSON zurückliefern, wo ich schon sage, okay, super, damit kann ich arbeiten. Es gibt aber auch welche, da geht es halt nicht anders, als dass die einfach eine CSV wieder auf irgendeinem Laufwerk ablegen und dann die CSV reingezogen wird und erst im M-Code das alles so auseinandergebaut wird. Und zum Beispiel auch ein spannender Kunde von mir, auch eben Gastronomie, die dann eben Lieferando-Daten, Volt-Daten und PayPal, Sofortüberweisungen und alles eben, alles sind verschiedene CSVs, die fließen dann zwar bei uns im DMS zusammen, da kann man dann über Web-API drauf zugreifen, aber die Formate sind halt dann völlig unterschiedlich und das ist wirklich so wie Big Data im Kleinen. Also das ist sehr spannend, weil eben dieser Architekturteil sehr stark ist, aber damit hat dann die Fachabteilung ehrlicherweise auch weniger zu tun. Das mache dann ich und da ist auch gewisser M-Code einfach notwendig, um dann irgendwie pseudomäßig zum Beispiel Schleifen abzubilden, ja, um wirklich eine API, die eigentlich dafür gedacht ist, Einzeltransaktionen abzurufen, dann so als Massendatenwerkzeug zu nutzen.
Ja, aber wenn ich das jetzt so höre, wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst, also Arthur König öffnet Power BI Desktop, geht dann rein und geht in den Power Query Editor und was ist der nächste Klick? Nutzt er einen von diesen entsprechenden Einzelpunkten oder drückt er auf erweiterten Editor und fängt an, den M-Code zu schreiben?
Auch das ist unterschiedlich. Also es gibt ja diese Web-Datenquelle. Wenn die Web-Datenquelle gut strukturiert ist, dann nutze ich auch gerne das. Also einfach weitere Quellen Web. Und das muss ja keine Webseite sein. Das kann eben auch eine OData oder eine CSV Datenquelle sein und die funktioniert, sofern du eine Authentifizierung mit Benutzerpasswort hast. sobald es dann so Richtung Token und eben diese ganzen Alternativanmeldungen geht, da ist das eher so leeren Editor, also leere Abfrage, dann bestimmte Codeschnipsel reinkopieren, URLs anpassen, Token anpassen und dann durchladen.
Aber ich schließe daraus, du kommst dann schon mit so einem kleinen Werkzeugkoffer, den du zur Not dabei hast für diese Codeschnipsel. Ich gehe mal fest davon aus, dass du da schon viel Erfahrung mitgesammelt hast. Also es ist nicht so, dass du das dort erst vor Ort wieder entwickeln musst, oder?
Nein, also es gibt ja so gewisse Patterns, die sind halt immer gleich. Es gibt immer eine URL, es gibt immer irgendeinen Anmeldeparameter, der wahrscheinlich im Kopf sitzt. Und ich habe ja auch unabhängig von Power BI, kann man ja jede API mit Postman oder eben anderen Tools auch mal antesten. Und es gibt schon auch bei Web gewisse Rahmenparameter.
Ja, ich finde das so spannend, weil jetzt nehme ich nämlich die Schleife wieder zurück zum Anfang, wo wir eingestiegen sind vom Einsteiger zum Profi ohne BI-Vorkenntnisse und frage mich die ganze Zeit, ob deine Informatiker-Ausbildung dich doch immer wieder mehr dahin bringt, dass du ganz gerne programmierst. Und du sagst zwar im Vorfeld so, es gibt die Leute, die kommen aus der Datenbankwelt, die sind wahrscheinlich lieber in ihrem SQL gefangen. Es gibt die Leute, die sind in ihrer Excel-Welt, die, keine Ahnung, was da ist, ja, VBA wäre auch schon wieder fast Programmierung, aber dass du diese durch deine Programmier- und Informatikerkenntnisse vielleicht doch mehr die Affinität zu diesen Programmierlösungen hast? Was meinst du, Arthur? Wie würdest du das einschätzen?
Halt, stopp! Wir haben noch viel zu bereden, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in 2 Wochen. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.